Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Als würde alles Wissen dieser Welt stolz zur Schau gestellt. Denn sieh, auf einer teppichgeschmückten Etagere ein Himmelsglobus, ein zylindrischer Kalender, zwei Quadranten, eine zwölfseitige Sonnenuhr, ein Kompass. Auf der unteren Etage liegen ein Erdglobus, ein Stechzirkel, ein Arithmetikbuch, eine Laute, Flöten sowie ein aufgeschlagenes Gesangbuch.
Über die Grenzen des Menschen. Hans Holbeins Gemälde »Die Gesandten«. Eine Sendung von Astrid Nettling.
Zwei Männer, sie sind jung, stehen zu beiden Seiten des Regals. Der eine, ein Mann von Welt, mit prachtvoll ausstaffiertem höfischem Gewand und selbstbewusster Pose. Der andere, ein Mann der Kirche, zurückgenommen in seiner Körperhaltung und seinem dunklen, bodenlangen, pelzgefütterten Mantel. Ihre Ellbogen ruhen auf dem brusthohen Regal. Der hier demonstrativ ausgestellte Wissenskosmos scheint die beiden zu verbinden.
Es sind die Gesandten Jean de Dinteville und Georges de Selve. Beide sind Freunde. Der 29-jährige Adlige Dinteville ist französischer Botschafter am Hof von Heinrich VIII., König von England. Georges de Selve, 25 Jahre alt und Bischof von Lavore, weilt gleichfalls in London, in geheimer Mission.
Man schreibt das Jahr 1533. Es ist eine hochbrisante Zeit. Die Heiratspolitik Heinrichs VIII. Hatte die konfessionellen und politischen Spannungen in Europa verschärft. Der Kulturwissenschaftler Andreas Mertin führt aus:
Dinteville ist ein liberaler, humanistischer Katholik, in engem Kontakt mit den Vorläufern der Reformation in Frankreich. Georges de Selve wurde mehrfach als Diplomat eingesetzt. Er besuchte den Reichstag in Speyer 1529 und konnte dort die Argumente der Protestanten kennenlernen.
Dinteville ist auch der Auftraggeber des Doppelporträts. Hans Holbein fertigt es im Frühjahr 1533 an. Seit kurzem erst hält sich der 35-jährige Maler in London auf. Das protestantische Basel, wo Holbein lange Jahre erfolgreich tätig war, hat er 1532 verlassen. Der Maler hatte keine andere Wahl, als einen Neubeginn zu wagen. Eine Folge des Bildersturms von 1529. Religiöse Bilder waren nun verboten. Aufträge blieben aus.
Vielleicht hat er deshalb sein ganzes Können in dieses Bild gelegt. In die präzise Wiedergabe der Instrumente menschlichen Wissens, in die geradezu taktile Stofflichkeit der Gewänder, in die bewundernswerte Präsenz seiner Porträtierten, sowie in ihre wachen und zugleich ernsten Blicke, die aus dem Bild heraus direkt den Betrachter ins Auge fassen.
In voller Lebensgröße hat Holbein die beiden Freunde dargestellt. Als weltliche und geistliche Standespersonen sowie als Vertreter einer geistigen Welt, deren Attribute er auf der Etagere versammelt hat. Der Kunsthistoriker Peter Cornelius Clausen erklärt:
Die Gesandten zeigen sich als kundig in den vier klassischen naturwissenschaftlichen Künsten Astronomie, Geometrie, Arithmetik und Musik. Den höchsten Rang hat die Himmelswissenschaft, die Astronomie.
Alles Wissen dieser Welt ist da. Und dennoch wirkt der Bildraum eigenartig geschlossen. Direkt hinter dem Porträtierten begrenzt ein mattgrüner Brokatvorhang den Raum. Seine faltenreiche Dichte erlaubt keinerlei Ausblick auf ein Dahinter. Vor dieser Sichtschranke kommt auch der Blick des Betrachters zum Stehen und wird zurückgeworfen auf das zur Schau gestellte Instrumentarium auf dem Regal. Sein Blick wird auch zurückgeworfen auf die beiden Gesandten, zurückgeworfen auf ihre ernsten Blicke, die dem Betrachter über das so meisterhaft in Szene gesetzte Ensemble zu befragen scheinen.
Eine Spur von Melancholie liegt überdies auf ihren Zügen. Melancholie, seit Aristoteles der Gemütszustand aller geistig hervorragender Menschen. Der Diplomat d'Anteville bezeichnete sich selbst als den melancholischsten Gesandten, der je gelebt hat.
Ja, alles Wissen dieser Welt ist da. Doch schau genauer hin, scheinen die beiden Freunde dem Betrachter aufzufordern. Achte nicht nur auf die kunstvollen Instrumente auf dem Regal, sondern schau tiefer. Schau hin, was da vor unseren Füßen seltsam geisterhaft ins Bild ragt. Schau auf das merkwürdig amorphe, langgezogene, weißlich-graue Gebilde, das da schräg über dem Fußbodenmosaik zu schweben scheint.
Es ist die perspektivisch verzerrte Darstellung eines Totenschädels. Betrachtet man ihn frontal, ist er ganz und gar unkenntlich. Erst wenn man auf das Bild in extremer Schrägsicht von rechts nach links unten blickt, entzerrt sich das Gebilde und wird als Totenschädel erkennbar. Dann aber verzerren sich Menschen und Dinge auf dem Bild zu völliger Unkenntlichkeit.
Solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod da ist, dann sind wir nicht da.
Hatte schon der antike Philosoph Epikur zugespitzt. Entweder oder. Beides lässt sich nicht gleichzeitig in den Blick nehmen.
In der Renaissance-Malerei war die Technik der Anamorphose, der Umformung, sehr beliebt, um verschlüsselte oder geheime Inhalte ins Bild zu bringen. Als ein Memento Mori hat Hans Holbein seine Totenkopf-Anamorphose eingesetzt. Als eine Mahnung, die Begrenztheit menschlichen Strebens in der Welt nicht aus dem Blick zu verlieren.
Als eine Warnung zugleich vor der Eitelkeit, der Vanitas des Menschen und seiner Anmaßung, mit seinem Wissen das Maß aller Dinge zu sein.
Ist es diese Einsicht, die die beiden melancholisch stimmt? Die Einsicht in die Eitelkeit und Endlichkeit allen Wissens? Denn nicht bloß der verzerrte Totenschädel ragt ins Bild. Kaum zu erkennen ist die winzig goldene Brosche an der Kopfbedeckung d'Anteville's. Auch sie zeigt deinen Totenkopf. Und dann schau weiter. Auf die Laute unten im Regal neben Georges de Selve. Eine ihrer Seiten ist gerissen.
Der Mensch mag sich als das Maß aller Dinge wähnen, aber es ist der Tod, der allem, Menschen wie Dingen, eine absolute Grenze setzt. In diesem Sinne lautet eine Zeile des römischen Dichters Horaz:
Mors ultima linea rerum. Der Tod ist die äußerste Grenze aller Dinge.
Ein Satz, den sich auch der Humanist Erasmus von Rotterdam als Sinnspruch gewählt hatte. Und Holbein kannte Erasmus. Als 18-jähriger Malerlehrling hatte er in Basel ein Exemplar der berühmten Spottschrift des Humanisten, sein Lob der Torheit, mit witzig frechen Randzeichnungen versehen. Von Holbein stammen ebenso die drei großen Erasmus-Porträts aus dem Jahr 1523, die den Maler auch in England bekannt machten.
Mors ultima linea rerum. Und doch hat der Tod im Bild der Gesandten nicht das letzte Wort.
Schau also noch einmal auf den Vorhang, der den Bildraum auf den ersten Blick vollständig abschließt. Nun schau weiter, bis zum äußersten Bildrand nach links. In der oberen Ecke, kaum zu erkennen, schaut hinter dem Vorhang ein kleines silbernes Kruzifix hervor. Die Balken des Kreuzes sind nicht zu sehen, nur der Korpus. Und durch den Vorhang halb verdeckt verweist der Körper des Gekreuzigten auf ein Dahinter, auf eine jenseitige Dimension, die den Blicken entzogen ist.
Der Kulturwissenschaftler Andreas Edel erläutert:
Der unscheinbarste Teil des Gemäldes, das fast hinter dem Vorhang verschwindende Kruzifix, ist eine optische Brücke zwischen Diesseits und Jenseits. Die theologische Vorstellung vom Menschensohn als Bindeglied zwischen Mensch und Gott ist hier sinnbildlich umgesetzt.
Wie unendlich schlicht wirkt das kleine Kreuz, welch ein Kontrast zu der weltlichen Pracht, die sich im übrigen Bild entfaltet. Matt silbern, fahl, geradezu totenfahl schimmert der Körper aus dem Dunkel hervor. Von der Kreuzesinschrift sind lediglich die Buchstaben IN zu lesen. Sie deuten auf den Namen des sterblichen Menschen, Jesus von Nazareth.
Sie stehen zugleich für den Glauben an Christus und damit für die Hoffnung auf Erlösung und auf ein Leben nach dem Tod. Zwar ist der Tod die äußerste Grenze aller Dinge, aber für den Christen bedeutet der Tod zugleich Übergang in das ewige Heil. Im Hebräerbrief des Apostels Paulus ist zu lesen:
Da wir nun durch das Blut Jesu die Zuversicht zum Eingang in das Heiligtum haben, welchen er uns bereitet hat, auf einem neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Glaubenszuversicht.
Von dieser Zuversicht mögen auch die beiden Freunde erfüllt sein, wie sie da in ihrem sterblichen Fleisch und inmitten ihrer vergänglichen Welt stehen. Erfüllt von der Glaubenszuversicht, dass es Christus, dass es diesen Mittler zwischen Mensch und Gott gibt.
Ein Blick auf die Messinstrumente erlaubt einen zusätzlichen Aufschluss. Der Himmels- und Erdglobus, die 12-seitige Sonnenuhr und die Quadranten zeigen den Ort und das genaue Datum der im Bild festgehaltenen Szene an. London, 11. April 1533. Auf diesen Tag, auf den 11. April, fiel im Jahr 1533 der Karfreitag, also der Tag, an dem des Todes Jesu am Kreuz gedacht wird.
Auf der politischen Weltbühne vollzieht sich derweil ein ganz anderes Spektakel. Am 1. Juni 1533 wird die Geliebte Heinrichs des VIII., Anne Boleyn, in London zur Königin gekrönt. Und das, obwohl der Papst sich weigert, Heinrichs Ehe mit Katharina von Aragon für ungültig zu erklären. Als Diplomat ist auch D'Anville bei der Krönung zugegen.
Noch hatte sich England nicht von der römischen Kirche losgesagt. Dieser Schritt wird anderthalb Jahre später vollzogen, am 3. November 1534. Zu diesem Zeitpunkt haben die beiden Gesandten England längst verlassen.
Noch richten sie ihre wachen und ernsten Blicke in die Welt. Noch scheinen sie auf eine Wendung des Geschehens zu hoffen. Zwar ist eine Seite der Laute gerissen, ein Sinnbild auch für die gestörte Harmonie in der Welt. Doch schau auf das aufgeschlagene Liederbuch, das vor der Laute im Regal neben Georges de Selve liegt. Deutlich sind die Noten und die Liedtexte zu lesen.
Es handelt sich um das älteste lutherische Kirchenliedbuch, dessen Erstauflage 1524 in Wittenberg erschienen ist. Auf die linke Buchseite hat der Maler das Lied »Komm, Heiliger Geist« kopiert, das auch in der katholischen Kirche zu Pfingsten gesungen wurde. Darin heißt es:
O Herr, durch deines Lichtes Glast, zum Glauben du versammelt hast das Volk aus aller Welten Zungen. Des sei dir, Herr, zu Lob gesungen.
Auf der rechten Seite ist der Anfang von Luthers Zehn-Gebote-Lied zu lesen.
Mensch, willst du leben seliglich und bei Gott bleiben ewiglich? Sollst du halten die 10 Gebot, die uns gegeben, unser Gott?
Nicht zufällig hat Holbein die ursprüngliche Anordnung der Lieder in seinem Bild geändert. So stellt er das Andenken an die pfingstliche Stimmenvielfalt der Gläubigen und das Andenken an ihren gemeinsamen Glaubensursprung Seite an Seite.
Die Anordnung geschieht ganz im Sinne des Auftraggebers D'Anteville. Im Sinne ebenso seines geistlichen Freundes Georges de Selve und ist getragen vom humanistischen Geist religiöser Toleranz.
Denn beide Männer verband die Hoffnung auf Versöhnung und auf ein harmonisches Miteinander jenseits aller Glaubensdifferenzen und Spaltungen. Davor hatte 10 Jahre zuvor bereits Erasmus von Rotterdam gewarnt.
Wie viel mehr entspräche es dem Sinne Christi, in der ganzen christlichen Welt ein Haus zu sehen.
Als Jean de D'Anteville England verlässt, nimmt er das große, rund 2 Meter mal 2 Meter messende Gemälde Holbeins mit nach Frankreich, auf sein Schloss Policy in Burgund. Georges de Selve geht nach seiner Rückkehr aus England für einige Jahre als Gesandter nach Venedig.
Ob sich die beiden noch einmal vor ihrem Freundschaftsbild zusammengefunden haben, ist nicht bekannt. Mehr als 200 Jahre bleibt das Meisterwerk Holbeins in Familienbesitz. Heute sind die Gesandten in der Londoner National Gallery zu sehen.
Was aber ist mit all den kunstreichen Instrumenten, die den Blick des Betrachters auf sich ziehen? Sind sie nur das Erzeugnis menschlicher Vermessenheit? Gerätschaften eines hybriden Geistes? Doch wozu dann diese selbstbewusste Präsentation menschlichen Wissens und Könnens, wenn es nichts als menschliche Eitelkeit ist, auf die sie verweisen?
Tatsächlich spricht aus dem Gemälde keine Ablehnung der Wissenschaft. Schließlich standen die Artes Liberales, die sogenannten freien Künste, bei den Humanisten hoch im Ansehen. Gilt doch für sie, die Wissenschaft und vornehmlich die Astronomie, wird sie nur im rechten Geist betrieben, ebenso als eine Weise, Gott und seiner Schöpfung Ehrerbietung zu erweisen. Flankiert wird das versammelte Wissen von den beiden gelehrten Freunden und wird kommentiert von ihren Blicken, aus denen Wachheit, Ernst und zugleich die tiefe Einsicht in die Grenzen menschlichen Erkennens sprechen.
Zwar können Erd- und Himmelsglobus die irdische und die kosmische Sphäre durchmessen, doch das Wirken Gottes bleibt ihnen verborgen. So hat auch Erasmus von Rotterdam mit allem Nachdruck hervorgehoben:
Es gibt unzugängliche Stellen, wo Gott nicht gewollt hat, dass wir näher herzudringen sollen. Und wenn wir vorzudringen suchen, so tasten wir, je tiefer wir hineingehen, umso mehr im Dunkeln, so dass wir auch so die unergründliche Majestät der göttlichen Weisheit erkennen.
Dem zollt auch Holbein seinen Respekt, indem er sich in seinem Gemälde strikt an die Grenzen des Sicht- und Darstellbaren hält. Der Maler verzichtet auf jede Bebilderung dessen, was nicht zu bebildern ist, verzichtet auf jede Ausmalung jenseitiger Gottesherrlichkeit. Lediglich das schlichte Kruzifix hat er in sein Bild gelassen.
Ja, ausschließlich vor dem Vorhang spielt sich das Schauspiel der Welt ab. Dort haben die beiden Protagonisten als Gesandte von Politik und Kirche ihren Auftritt. Dort sind die Instrumente menschlichen Wissens auf der Etagere zu sehen. Auch der verzerrte Totenschädel über dem Fußbodenmosaik. Und bis zum Schluss wird der schwere Brokatvorhang hinter ihnen geschlossen bleiben, als eine Schranke, die jeden Blick darüber hinaus definitiv verwehrt.
Über die Grenzen des Menschen, Hans Holbeins Gemälde »Die Gesandten« von Astrid Nettling. Es sprachen Janina Sacher, Wieslawa Wesolowska, Wolf Anjol und Luis Friedemann Thiele. Ton und Technik Konrad Woznitzka. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2022.